Ja, heute ist Gründonnerstag. Als der Manfred mich gefragt hat, dann sage ich, naja, klar, das mache ich aber mit, vor Ostern. Und dann dachte ich, naja, vor Ostern, das suchst du mal einen Text raus, den du schon öfters gehalten hast. Mache ich eigentlich immer, wenn ich nachmittags oder abends bin. Aber letzte Woche am Donnerstag Nacht ist mir eingefallen, habe ich überlegt, na, Gründonnerstag, da war doch was, oder? Und dann habe ich umgeschaltet und habe noch Ausarbeitung über den Gründonnerstag gemacht. Wie normalerweise mache ich sitze schnell, normal brauche ich länger, dann ist vielleicht auch besser, es wird sich finden. So, Gründonnerstag, wie mir den Tag so nennen, ist ja ein komischer Name, oder? Hat das was mit der Sonne zum tun und dass draußen jetzt grün wird? So vor Ostern. Oder der wahrscheinlichste Ursprung eigentlich wird wohl sein, im Althochdeutschen gibt es das Wort oder gab es das Wort grinen, grine, greine, vielleicht kennt ihr greine, ja, weine, klage, greine. Am grünen Donnerstag wurde die Mittelalter Büßer wieder in die Gemeinde aufgenommen. Also im Mittelalter, ihr hört schon, ist katholisch, ja, wurden im Mittelalter Büßer wieder in die Gemeinde aufgenommen, oft unter Tränen der Reue. Daraus könnte sich der Name entwickelt haben, ein Tag des Weinens, der Buße. Gründonnerstag war auch der Tag der öffentlichen Sündenvergebung, besonders für die, die mit Kirchenstrafe belegt waren. Diese Funktion hat der Gründonnerstag in der römisch-katholischen Kirche nicht mehr, in der Orthodoxie noch teilweise. Ich sage es mal so ein bisschen überspitzt, ja, so wie ich es gerne mache. Am grünen Donnerstag, da bedauert man wohl seine eigene Sünde. Am Karfreitag bedauert man dann Jesus, weil er für uns ans Kreuz musste. Und die Generation vor mir, die vorletzte, ich weiß nicht genau, wie man zählt, die ging am Karfreitag noch in Schwarz. Ja, also Beerdigung, Gott ist tot, sind sie heim zum Fasten. Aber mein Fisch wäre Fastenmahlzeit, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Bei der evangelischen wird der Gründonnerstag nicht mehr so wirklich beachtet. Je nach Kirchengemeinde gibt es da und dort noch einen Abendmahlsgottesdienst, was früher ja eigentlich eher üblich war. Zwischenzeitlich ist der aber am Mittwoch und nur noch in seltenen Fällen. Aber eigentlich denke ich, ist der Gründonnerstag ja nicht der Tag zum Greinen. Der Gründonnerstag, das ist der Tag vor Passa. Ja, der Tag vor Passa, unter dem Stichwort soll mal Predigt sein. Der Tag vor Passa, heilsgeschichtlich gesehen, ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Ein ganz besonderer Tag in der Geschichte Gottes mit uns. Bei Jesus waren zwei Dinge anders an dem Tag. Er feierte mit seinen Jüngern ein vorgezogenes Passa, weil das am Passa selber ja nicht mehr unter uns war. Er feierte das allerdings zwei Abende früher. In Israel beginnt der Tag abends um 6, ja, und geht bis anderen Abend um 6. Das heißt, der Gründonnerstag oder das letzte Passamal Jesu begann eigentlich am Vorabend. Und am nächsten Tag hat er dann die ganze Pilatusgeschichte und das alles gehabt. Das Passamal, das war dann in dem Fall natürlich ein richtiges Abendmahl, so wie wir ja Abendmahl dazu sagen. Und während des Mahls dann stand Jesus auf und wusch die Füße seiner Jünger. Und das sind zwei Dinge, die, glaube ich, eine ganz interessante Bedeutung haben, Passa und Fußwaschung. Und die zwei Dinge möchte ich ein bisschen mit euch angucken. Denn mit Passa, mit Fußwaschung, hat er hier einen Tag vor seinem Tod eigentlich den Übergang vom Alten zum Neuen Testament vorbereitet. Jesus hat hier an dem Tag eigentlich das Neue Testament begonnen, das dann ja mit der Auferstehung und mit Pfingsten Wirklichkeit wurde. Ich will mal versuchen, das Geschehen dieses Tages so ein bisschen herauszuarbeiten. Denn der Tag ist nicht nur ein heilsgeschichtlicher Tag, er ist ja eigentlich eine Zeitenwende, ja, Altes Testament zum Neuen Testament. Allerdings wurde diese Zeitenwende, sage ich mal, schon 1500 Jahre zuvor vorbereitet, die Grundlage gelegt. Denn auch der Tag vor Passa ist eingebettet, ja, in großem, Gottes großem Heilsplan und wurzelt auf dem das, was mal Passa war. Ja. Und Jesus hat einen Tag vor dem Passafest, dem Passafest dann selbst eine neue Bedeutung gegeben. Das Passa, das war oder es ist ein von Gott angeordnetes Fest. Das Fest der Befreiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens. Das ursprüngliche Passa fand am Abend vor dem Auszug aus Ägypten statt. Und schon dort lesen wir dann in 2. Mose 12 vor dem Auszug: Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag halten, ihn feiern als Fest für den Herrn, von Geschlecht zu Geschlecht als ewige Ordnung. Ich denke, so ziemlich alle von euch kennen die Geschichte des Auszugs aus dem Ägypter. Das war die Geschichte mit den 10 Plagen über die Ägypter, über Ägypten. Und in der Nacht vor der 10. Plage, da hat der Gott angeordnet, dass die Hebräer, die Israeliten, wie man es heute nennt, ein fehlerloses Schlamm schlachten musstet, dass sie das Lamm vollständig essen musstet, allerdings gestiefelt und zur Reise bereit. Und dann musstet sie die Türpfosten ihres Hauses mit dem Blut, mit dem Lammesblut bestreichen und oben den Querbalken an der Tür ebenso. Denn in der Nacht sollte dann der Würgeengel kommen als 10. Plage und sollte jede Erstgeburt vernichten in Ägypten, sowohl Tiere als auch Menschen, außer wenn das Haus unter dem Blut des Lammes gestanden hat. Dann ging er vorbei. Also das heißt, die Erstgeborenen der Hebräer blieben leben. Passa heißt auf Hebräisch Pessach. Übersetzt vorübergehen, verschonen. Ja, wenn der Würgeengel ging ja vorüber an den Häusern und verschonte. Pessach. Und dann, noch in der Nacht, begann der Auszug der Israeliten. Sie verließen die Sklaverei, sie zogen aus Richtung gelobtes Land. Warum sie das konnten, das Blut des Lammes hat sie am Leben erhalten. Und Gott führte. Und jetzt wollte Jesus mit seinen Jüngern dieses, sein letztes Passamal feiern, als Fest für den Herrn. Und jetzt wird es interessant. Das Passamal, das war ja damals ein richtiges Essen, ja? Also Lammbraten. Keine so traurige, trockene Oblate, die du dann im Rachenraum steckt. Oder so kleine Stückchen trockenes Brot. Versüßt mit einem Schluck Traubensaft, mit dem es mal runterwargelt. Später, als das Passa dann als Fest gefeiert wurde, da kamen dann ja noch andere Dinge dazu. Unter anderem kamen dann 4 Becher Wein dazu. Ja, also jetzt wird es langsam richtig gut. So ein Abendmahl, das lasse ich mir gefallen. Eine richtige Mahlfeier und Festessen. Aber was denkt ihr, was es bei uns morgen zum Essen gibt? Lamm. Seit über 30 Jahren essen wir Karfreitag Lamm. Ja, und den Rotwein, den Fachtum auch nicht. Denn richtig und biblisch gesehen ist der Tag vor Passa ein Fest und kein Volkstrauertag. Diese 4 Becher Wein, die stehen symbolisch für: Ich will euch herausführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen, ich will euch annehmen. Auf dem Tisch des Passa standen aber nicht nur 4 Becher Wein, sondern da stand noch ein 5. Becher. Und dieser 5. Becher, der hat eigentlich niemand gehört. Den hat da wahrscheinlich niemand angerührt. Der 5. Becher ist der Kelch des Elia. Denn Elia war angesagt als der Vorläufer von Jesus. In Maleachi 3 lesen wir das: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Jesus selbst hat diese Prophetie dann übertragen auf Johannes den Täufer. Jesus sagt, dass Johannes der Täufer gekommen ist im Geist und der Kraft des Elia, in Lukas 1. Als Vorläufer, als Hinweis auf ihn, auf Jesus, den Erlöser. Und Johannes der Täufer war es ja dann auch, der Jesus zweimal in Johannes 1 als das Lamm Gottes bezeichnet hat, das der Welt Sünde trägt. Und damit sind wir ja wieder beim Lamm, beim Blut des Lammes. Jüdische Ausleger sagen, dass es der Kelch des Elia war, den Jesus genommen hat und nahm und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, der neue Bund. Das heißt, der alte gilt jetzt nicht mehr. Ja. Wir hören das am Abendmahl immer so und denken, und sieht viel dabei, ist der neue Bund. Das heißt, der alte gilt nicht mehr. Hier an dem Tag vor Passa, dem letzten Passa Jesu, beginnt ein neuer Bund. Es gilt jetzt nicht mehr das Blut des Lammes aus der Herde, das Tier, jetzt gilt das Blut des Lammes Gottes, das Blut Jesu. Jetzt rettet das Blut Jesu, weil er ja am nächsten Tag darauf gekreuzigt wird, das Lamm Gottes sein wird. Damit drückt Jesus ja auch aus, dass er der Erlöser ist, der angekündigt ist. Und er drückt auch aus, dass unsere Schuld vor Gott bedeckt sein muss durch sein Blut, damit wir dann vor Gott auch als gerecht dastehen. Und so haben wir ja in Jesus selber das Lamm Gottes, dessen Blut die Verwirklichung dessen ist, was die vier Becher Wein andeuten oder bedeutet haben. Der erste Becher Wein beim Pessach bedeutet ja, ich will euch herausführen aus der Sklaverei im fremden Land. Dann bedeutet es jetzt für uns, Jesus wird uns herausführen aus der Macht der Sünde. Das ist nicht nur ein Ortswechsel, das ist ein Herrschaftswechsel. Nicht mehr der Pharao hat das Sagen über Israel, sondern Gott hat jetzt das Sagen über Mose. Bei uns hat nicht mehr die Macht der Sünde das Sagen jetzt, sondern der Geist Gottes treibt uns. Gott hat das Sagen über Jesus. Der zweite Kelch war, ich will euch erretten. Das Blut des Lammes rettet uns jetzt nicht vom körperlichen Tod, wie damals die Hebräer, wie es bei Mose war. Aber das hat sich verändert. Wir sterben ja eigentlich gar nicht wirklich, wenn wir sterben. Wir leben ja dann einfach weiter, halt in einer anderen Form, an einem anderen Ort, keine Ahnung wo und wie. Aber wir sind errettet für die Ewigkeit, errettet von der ewigen Trennung von Gott. Der dritte Kelch, ich will euch erlösen. Das hebräische Wort für erlösen bedeutet, ich will dich freikaufen. Ich will dich kaufen, das heißt, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen für dich. Und der Preis für uns war das Leben unseres Herrn, war sein Tod am Kreuz. Eigentlich logisch, schließlich war er ja das Lamm Gottes und musste deswegen sterben. Er stirbt, wir leben dafür. Und dieses Freikaufen, das gilt ja nicht nur für Vergangenes, das gilt auch für Zukünftiges. Er hat ja nicht unsere Sünde gekauft, sondern er hat uns als Person gekauft. Da müssen wir unterscheiden, ja. Er hat uns als Person gekauft. Wir gehören ihm. Und da gibt es nichts zu rütteln und nichts zu deuteln, ja. Vom Weiterverkauf lesen wir nichts in der Bibel, vom Umtausch lesen wir nichts in der Bibel und vom Zurückgeben lesen wir auch nichts in der Bibel, ja. Er hat uns gekauft, wir gehören ihm. Und der vierte Kelch, ich will euch annehmen. Das bedeutet dann für uns, ich, Gott, nehme dich an, ich nehme dich an Kindesstatt. Versteht ihr? Jetzt geht es nicht mehr um Rettung, die liegt hinter uns. Jetzt geht es nicht mehr um Erlösung, die liegt auch hinter uns. Jetzt geht es um Beziehung. Es geht um die Beziehung zwischen Gerettetem und Retter. Es geht um die Beziehung zwischen Erlöstem und Erlöser. Es geht nur noch um Beziehung zwischen Vater und Kind. Denn Gott nahm uns an als seine Kinder, wegen Christus, durch das Blut des Lammes. Und wir können wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Und beim Passa war es ja dann so, ein Lamm stirbt, eins für jede Familie. Und das Blut dieses Lammes, die hat die Menschen gerettet, die von diesem Blut geschützt waren. Und das Gericht ging an ihnen vorüber. Und nun, was ist jetzt anders bei uns? Bei uns ist anders, dass nur ein Lamm, das Lamm Gottes stand, gestorben ist, aber nicht für jede Familie einmal, sondern für alle Menschen einmal. Nicht nur für die Erstgeborenen, für alle. Anders ist, dass unser Leben beschützt wird, aber nicht nur für eine Nacht, sondern auch für immer, für die Ewigkeit. Anders ist, dass unsere Annahme dieses Blutes nicht von vielen Regeln und nicht von vielen Bedingungen abhängt, sondern einfach nur annehmen, Gott nimmt uns an Kindesstatt und ist gültig, endgültig für die Ewigkeit. Die vier Becher Wein. Jeder einzelne ist es doch wert, oder? Und vor dem Kelch, kommen wir mal zum Brot. Vor dem Kelch verteilte er ja das Brot, das er brach und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. So, die richtige Bedeutung fürs Brot, die kriege ich auch wieder auf drei, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ja. Aber natürlich, klar, ist es ein Hinweis auf das Kreuz, an der sein Leib ja einen Tag später geschlagen ist. Und ich denke aber doch, dass hier dann der Tod, das Blut, das Sterben realer wird. Ja? Laut Ritter Mose lesen wir, denn des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit ihr damit entzündet werdet. Denn das Blut ist die Entzündung, weil das Leben in ihm ist. Vielleicht oder sicher musste Jesu einfach diesen Tod sterben. Zum einen natürlich als Strafe für unsere Sünde, die er auf ihm gelegen hat. Aber sein Blut musste ja auch zum Fließen kommen. Ja? Wie hätte man anders unser Leben bedecken können, wie ohne, wenn sie fließen würde, wenn sie rausging. Wie würde er anders Leben verlieren, wenn sein Blut nicht rausging? Denn im Blut liegt das Leben. Und er hat ja dann mit dem Blut, in dem das Leben ist, ja auch das Leben verloren. Jesus musste sein Leben geben, damit sein Blut überhaupt floss. Und durch das Sterben seines Leibes, denke ich, wurde richtig sichtbar, dass der Sünde Sold tatsächlich der Tod ist. Komisch, dass wir uns so an das Thema, an die Wirkung des Blutes gewöhnt haben. Wenn wir uns das etwas realistischer vorstellen, wie das kam, dass das Blut überhaupt floss, dann könnte es uns fast ein bisschen schlecht werden bei dem Bild, dass dafür einer am Kreuz hängt. Gehen wir zur Fußwaschung. Innerhalb dieses letzten, dieses vorverlegten Passamals eingebettet ist die Fußwaschung. Jesus stand während des Essens auf, um seinen Jüngern plötzlich die Füße zu waschen. Also vor der Mahlzeit und bevor das Brot verteilte und bevor er den Kelch nahm. Wir bringen die Fußwaschung mit vieler frommer Gedanken und frommem Tun in Verbindung. Ich weiß nicht, was euch so einfällt zur Fußwaschung. Wir bleiben hängen an der Anweisung Jesu in Johannes 13, wenn er sagt, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Ja, wir bleiben hängen an dieser Anweisung, weil wir immer da hängen bleiben, wo sagt, das müsst ihr auch so machen. Ja, ihr habt auch was zu tun. Also, schaffe, da sind wir dabei, ja, auch wenn wir nicht wissen, warum. Ja, wenn ich mir so die angegebene Parallelstelle der Bibel da dazu anguckt habe, dann sind das alles Hinweise, dass wir auch die Gesinnung Jesu Christi haben sollen, um überhaupt bereit sein zur Fußwaschung, dass wir einander vergeben sollen, dass wir einander nichts nachtragen sollen. Ja, auch darum, dass wir füreinander leidet, weil Christus ja auch für uns gelitten hat. Das sind so die Parallelstellen. Eine mögliche Auslegung, die auch erwähnt wird, wer als Christ durch den Schmutz der Welt und durch das Leben gehen muss, der bekommt zumindest dreckige Füße. Ja, auch wenn der Leib rein bleibt, um des Wortes willen, aber die Füße, ich meine, wir sind nun in derer Welt. Nun, das ist sicher nicht alles ganz verkehrt. Aber etwas, was nicht ganz verkehrt ist, ist deswegen noch lange ganz richtig. Die Fußwaschung findet man nämlich auch schon bei Mose. Und zwar im Dienst in der Stiftshütte, beziehungsweise dann im Tempel. In 2. Mose 30 wird die Fußwaschung beschrieben und erklärt. Da sagt Gott zu Mose, stelle ein brosenes Becken und sein brosenes Gestell her zum Waschen. Das stelle zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und tue Wasser hinein. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Oder wenn sie an den Altar herantreten zum Dienst und für den Herrn ein Feueropfer als Rauch aufsteigen lassen. Ohne Fußwaschung, ohne Waschung, gab es keinen Zutritt zu Gott. Wer trotzdem zum Altar vordringen wollte, der musste sterben. In 3. Mose 10 lesen wir das ganz dramatisch mit den zwei Söhnen Aarons, die sich dann die Ordnung Gottes gehalten haben, die unbefugt zum Altar traten und die sofort tot waren. Und jetzt kommt Jesus und wäscht uns selber die Füße. Jesus wäscht uns selber die Füße, er macht uns selber sauber. Er befreit uns vom Schmutz der Straße, von der Sünde des Alltags. Der Herr reinigt den Knecht, der Schöpfer, das Geschöpf. Zeigt uns die Fußwaschung vielleicht nicht eher, dass Jesus uns selber immer wieder reinhält, dass er uns selber den Schmutz der Welt abwäscht? Und warum? Damit wir Zutritt haben zum Altar, so wie im Alten Bund, damit wir Zutritt haben zu Gott. Schmutzige Füße, der Schmutz des Alltags, stellt nicht unsere Rettung in Frage. Der Schmutz des Alltags stellt auch nicht unsere Erlösung in Frage. Aber sie zerstört unsere Beziehung zu Gott. Sünde trennt von Gott. Und wenn Jesus dann sagt, wir sollen auch so tun, wie er uns getan hat, den anderen die Füße waschen, dann müssen wir das ja vielleicht mal versuchen zu übertragen. Ja? Dann kann ich das doch auch so verstehen, dass ich meinem Nächsten auch vor den Herrn bringen kann. Aber ich muss ihm erst bildlich gesprochen die Füße waschen. Dass ich auch im Namen, im Auftrag Jesu reinmachen kann, bildlich die Füße waschen, Vergebung zusprechen kann, die Kindschaft zusprechen kann. Denn ich bitte ja nicht, weil ich der Eugen bin. Ich bitte ja an Christi statt. Und der andere hat dann auch Zutritt zu Gott, wird auch Tempel des Heiligen Geistes, wird auch Glied am Leib Christi. Meines Erachtens hat Jesus mit der Fußwaschung und dann dem Auftrag an uns, ebenso die Füße zu waschen, eine weitere Veränderung des Passas eingeführt oder eine weitere Veränderung in den neuen Bund eingeführt. Er stellt uns auf eine höhere Ebene. Wir nennen das das allgemeine Priestertum. Das allgemeine Priestertum, das bedeutet ja, dass jeder Gläubige, jeder wiedergeborene Christ zum einen natürlich jederzeit Zugang hat zu Gott. Und dass jeder gläubige Christ Gott da dient, sein Glaube da lebt, worin und wo er zum Glauben berufen wurde. Ich bin Priester an dem Platz, an dem ich bin. Ihr seid Priester an dem Platz, an dem ihr seid, mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, die sich auch im Laufe der Zeit ja noch entwickeln. Als Priester zu leben, beinhaltete den Dienst im Tempel, beinhaltete die Menschen vor Gott zu bringen. Im Alten Testament ihre Opfer vor Gott zu bringen, für uns heute sie zu Jesus zu bringen. Priester lasen die Tora und legten diese aus. Priester gaben den Segen im Namen Gottes. Priester ordneten die Gottesdienste. Und die Symbolik der Fußwaschung beinhaltet all diese Dinge, all diese Möglichkeit bzw. diesen Auftrag auch für uns. Ja, unsere Mitmenschen, wem auch immer, zu beschreiben, zu erklären, zu bezeugen, kommt zu Jesus. Er starb für deine Sünde, er wäscht dir deine Füße quasi und dann hast du alle diese Möglichkeiten, nicht diese Pflichten, ja, nicht diese Pflichten, diese Möglichkeiten. Ja. Dann kannst du jeden zu Jesus bringen, du kannst die Bibel lesen und auslegen, du kannst den Segen verteilen, du kannst Gottesdienste leiten, machen, was immer, es gibt ja auch die Hintergrundgeschäfte dazu. Und dann bist du einfach Christ. Zum Schluss, bei seinem letzten Passamahl mit seinen Jüngern, direkt vor der Kreuzigung, verändert Jesus das Passa des Alten Testamentes. Er widmet es um, wird man heute sagen. Ja? Bei Kirchengebäuden sagt man, es wird entwidmet oder umgewidmet. Jesus beginnt den neuen Bund, das neue Testament, denn jetzt ist er das Lamm Gottes. Sein Blut reinigt nicht mehr nur auf sein Volk bezogen und deren Familie, sondern weltweit. Und vergesst die Symbolik der vier Becher Wein nicht. Ich will euch herausführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen, ich will euch annehmen. Das alles ist wahr geworden und das alles erleben wir, das alles ist unser. Und mit der Fußwaschung beginnt er das allgemeine Priestertum. Er stattet uns aus, er bevollmächtigt uns, an seiner Stadt, an seiner Stelle Menschen bereit zu machen, zuzurichten, damit auch sie zu Gott kommen. Und nach wie vor ist ja das Abendmahl ein Gedächtnismahl, genauso wie es das Passa war. Und das gab Jesus seinen Jüngern ja mit auf den Weg. Das tut zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dies tut, verkündigt ihr den Tod Christi. So oft wir dies tun, verkündigen wir den Tod Christi. Das ist das Zeugnis jetzt Karfreitag weltweit. Ja, egal, ob der das Abendmahl nimmt und verteilt gläubig ist oder nicht. Wer das Abendmahl verteilt oder nimmt, der verkündigt den Tod Christi, ob er will oder nicht. Ja, und die Nichtgläubigen, die Islam und Buddha und was der Kuckuck was alles, die sehen das, die Christen verkündigen jetzt den Tod Christi. Ja, das ist unser Zeugnis. Deswegen bin ich, wenn es ums Abendmahl geht, sehe ich das nicht ganz so eng, dass nur die Wiedergeborenen das nehmen dürfen oder nur die Gläubigen das nehmen dürfen. Jeder, der es nimmt, verkündigt den Tod Christi. Und mit den Gedanken verabschiede ich mich euch zu den Ostertagen. Ich wünsche euch gesegnete Oster und Gottes Segen. Amen.